Mein Thema heute ist, wir sind bei Gott in Sicherheit. Ich möchte vorher beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir einfach für dein Wort, für deine Verheißung, für deine Errettung. Wir danken dir, dass wir wirklich deine Kinder sein dürfen. Und einfach auch für die Versicherung, die du uns gegeben hast, dass uns als deine Kinder nichts mehr passieren wird, dass wir in Ewigkeit bei dir sein werden. Das ist nicht so leicht zu begreifen und bitte einfach, dass du mir jetzt auch die richtigen Worte gibst, dass das wirklich ja, vom Hirn ins Herz geht und wir das einfach verstehen können, besser. Ich weiß nicht. Danke einfach, dass du da bist. Amen. Ja, es geht um solche Aussagen wie alle Dinge dienen uns zum Besten. So wie zum Beispiel im Römerbrief steht, da hat er da hat der Börni gepredigt. Ich weiß nicht, wer bei euch das gepredigt hat. In Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alle Dinge zum Besten dienen. Das ist, wenn man wirklich darüber nachdenkt, alle Dinge zum Besten dienen. Alles, was mir in meinem Leben passiert, dient mir zum Besten. Das liest man so, das steht so da. Das ist eine Aussage. Ja, habe ich das wirklich begriffen, was das heißt? Kann ich das wirklich annehmen, dass alle Dinge, die mir passieren, empfinde ich die immer so positiv? Ist nicht so leicht, glaube ich, das wirklich anzunehmen. Nicht, wenn dann tolle Sachen passieren, was man so, was weiß ich, ja, super Job und alle gesund und alles, ja, klasse. Ne? Aber da ist auch gemeint, furchtbare Krankheiten, alles steckt da drinnen, Unfälle, alles. Alle Dinge dienen mir zum Besten. Wie kann das sein? Ne? Und da ist es so interessant, wenn man sich das Beispiel vom Josef im Alten Testament anschaut, der von seinen Brüdern verraten worden ist, die überhaupt ganz, ganz schlechte Gedanken gehabt haben und den Bruder loswerden wollten, den verkauft haben. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass der Josef die Familie erhalten hat, Kinder. Nicht? Und die Brüder sind ja dann zu ihm gekommen in Ägypten, weil sie Angst gehabt haben, dass es eventuell rächen würde. Und der Josef hat gesagt, habt keine Angst. Ihr habt zwar was Schlechtes wollen, aber Gott hat daraus was Gutes entstehen lassen. Das heißt, es ist wirklich definitiv so. Nicht das jetzt momentan, was passiert, zählt, sondern was ist der Plan Gottes? Gott hat einen Plan, Gott hat was beschlossen und Gott sieht die lange Frist, die lange Sicht, die uns Menschen leicht fällt. Wir sehen immer das hier und jetzt und sehr kurzfristig. Nicht? Und Gott sieht die lange Frist und er schafft es wirklich dann, wie der Börni damals so schön gesagt hat, auf krummen Wegen gerade zu gehen. Also da passieren total die verrücktesten Sachen, aber das ist immer Gottes Plan. Warum ist das so? Weil wir für Gott wichtig sind. Seine Kinder, seine Gemeinde ist einfach wichtig. Und wie wichtig wir sind, da gibt es auch eine Menge Aussagen. Jesus hat zum Beispiel gesagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht, wir sind das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, ich gehöre zum Licht der Welt. Das heißt, wir sind das Zeichen, das der Welt zeigt, was der richtige Weg ist, wo es hingeht, wo das Ziel ist, ist da gemeint. Das Licht zeigt den Weg und tut man sich hin, wie ein Leuchtturm. Wir sind das Salz. Steht da in der Bergpredigt gleich, eigentlich vor dem Licht noch. Wir sind das Salz, wir sind das, was, ja, gibt es ja zwei Sichtweisen, das, was die Welt überhaupt erst erträglich macht, ist ja die Würze gibt, dass man sie überhaupt aushalten kann in der Welt. Oder wo damals war Salz eher das Konservierungsmittel schlechthin zu der Zeit, wie Jesus dieses Beispiel gebaut hat. Kühlschränke hat es ja gar nicht gegeben. Das heißt, du hast es in Salz einlegen müssen und die hygroskopische Wirkung hat also das Wasser aufgesaugt. Dadurch konnten die Sachen nicht verrotten. Die Welt ist in uns konserviert. Gott erhält die Welt durch seine Gemeinde, für seine Gemeinde. Der Rest, ja, wird einfach so ertragen. Und da wird geschaut, dass noch möglichst viele zum Glauben kommen. Gott ist geduldig. So wie es im zweiten Petrusbrief steht. Und dann, das sind wir jetzt alles, und im ersten Petrusbrief steht, ihr seid königliche Priesterschaft. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da steckt das alles drinnen, wie wichtig wir sind für Gott. Eine königliche Priesterschaft. Ich bin König und Priester Gottes. Jeder von uns ist es. Bist du narrisch? Was heißt denn das? Ist das ja toll, oder? Wer bin ich denn? König und Priester Gottes. Ja, doch, das liest man, das liest sich klasse, ne? Und dann ist natürlich nur logisch, dass der Paulus schreibt in Römerbrief in Kapitel 8, in Vers 38, den haben wir heute auch gesungen, schau. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das heißt, wir sind einmal Kind Gottes, ewig Kind Gottes. Aber wodurch ist das möglich? Oder wie macht er das? Das lesen wir im 2. Korintherbrief zum Beispiel. Ja, das ist im ersten Kind ist nicht. Das ist klar. Ist er? Der 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Da steckt es auch wieder drinnen. Ne? In Christus sind wir gesalbt, speziell abgesondert, geheiligt für einen speziellen Dienst, gesalbt wurden Könige und Priester. Wir sind Könige und Priester Gottes. Gesalbt und versiegelt. Siegel drauf, gehört zu Gott, absolut heilig, gehört zu Gott, Und das Siegel bricht keiner mehr auf. Keiner traut sich das. Versiegelt durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. So quasi Schatz, Unterpfand. Das ist der Beweis. Ist eine tolle Sache, wenn man das so liest. Wir sind Könige und Priester und unheimlich wertvoll bei Gott, dem Allmächtigen, Schöpfer von Himmel und der Erde. Was soll uns noch passieren? Was soll mir jetzt noch passieren? Genauso wie es da steht. Es ist völlig klar. So wie der Paulus geschrieben hat im Römerbrief. Was soll uns noch passieren? Ist völlig logisch, völlig klar. Steht so da, oder? Und weil das so einfach ist, könnte man meinen, eigentlich sollte man nicht mehr viel darüber reden müssen. Die Predigt ist fertig, ne? Kann jetzt aufhören. Ne? Völlig einfache, klare Sache. Kann nicht anders sein. Wenn Gott, der Schöpfer, sagt, du bist mein Kind, du bist gleichzeitig, mache ich dich zu König und Priester und versiegelt, ist erledigt, oder? Irgendwie gibt es da ein Problem. Also ich habe zumindest ein bisschen eins. Es fühlt sich nicht immer so an. Es fühlt sich eigentlich ganz anders an oft. Ne? Ich weiß das alles. Ich kann das aufzählen. Ja, ich bin, ja, richtig. Ja. Aber ich habe nicht den Eindruck, wenn ich mich so durch die Welt bewege, tagtäglich, dass ich so viel wert bin oder dass man mich wie ein Königssohn behandelt, denn den Eindruck habe ich nicht. Ich bin nichts wert. Jedenfalls nicht für das, was ich da als Wert sehe. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Dinge, die mir passieren und widerfahren, immer so zum Besten sind. Die fordern mich oft sehr heraus und dann führe ich mich oft ganz komisch auf. Gar nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Da bin ich ganz ungut oft. Weil ich das nicht so sehen gesehen kann. Wieso passiert mir das jetzt? Ne? Bin ich wirklich in Sicherheit? Kann ich da also wirklich zurücklehnen, so quasi, und sagen, ich brauche mir nichts mehr denken, mir kann sowieso nichts passieren? Auch das empfinde ich nicht so. Warum ist das so? Warum gibt es da diese Diskrepanz? Ich glaube das alles, ich verstehe das alles, ich kann das erklären, das ist ein logischer Zusammenhang, ganz einfach, aber akzeptiert schon, ja, aber umgesetzt, so, ja, so fühlen tue ich das nicht. Warum? Warum ist diese Diskrepanz da? Käme nicht aus. Bevor ich jetzt da im Römerbrief weitermache und über diese Diskrepanz rede, wage ich ein Experiment. Ihr dürft mir nicht böse sein, wenn ich euch jetzt verwirre. Es ist durchaus meine Absicht. Nein, ein bisschen, weil mir das auch verwirrt. Und jetzt ein Beispiel, was mich bewegt. Also ich bin Naturwissenschaftler, ja. Und ich bin ein Fan vom Albert Einstein und viel gelesen über ihn. Und ich bringe euch jetzt, möchte ein ganz blödes Beispiel bringen, das ist nicht blöd, weil das, was wir da im Römerbrief lesen, ist so mehr aus der geistigen Welt. Und man denkt, wie ist denn das jetzt in der Realität? Ich möchte ein kleines Beispiel bringen, was wirklich sich in der materiellen, physischen, physikalischen Welt umspielt, was eine Tatsache ist, was sie. Baumannet ist keine Philosophie und nichts, das ist wirklich wahr. Und ich möchte eine kurze Frage, also ich will mal eine kurze Frage stellen. Realität, ja, vergesst mal die geistige Wahrheit jetzt einmal einen Moment. Ja. Realität, ich fahre in einen Zug, der Zug fährt mit, die Geschwindigkeit vom Zug, sagen wir, ist 40 km/h. Ja. Und
Hummelzug, ist ja wurscht.
Im Ortsgebiet, irgendwo, ist ja völlig gleich. Ist ja nicht. Wir können auf 50 schreiben oder 60. Nein, wichtig ist doch. Und ihr seht den Zug und da sitze ich drinnen, wie ich so vorbeifahre bei euch. So fahren wir so den Zug da vorbei, so die Richtung von links nach rechts. Und der Manfred sitzt im Zug drinnen. Er sitzt nicht im Zug drinnen, sondern der Manfred joggt dort den Zug entlang, den Waggon entlang mit 10 km/h. Die Geschwindigkeit von Manfred im Zug ist 10 km/h. Wenn ihr jetzt nur auf mich schaut, wie schnell bewege ich mich bei euch vorbei? Ist im Zug, wenn ich im Zug laufe. Ja. Wie schnell? Ja, ich laufe im Zug mit 10 km/h. Der Zug fährt mit 40, ich laufe im Zug mit 10 km/h. Und ihr schaut zu, wie schnell bewegt sich der Manfred an euch vorbei? Mit 50 km/h, genau. Genau, die Summe ist 50 km/h. Das ist so.
Wenn man Ja.
Warum nicht? Ja, ist ja wurscht. Nehmen wir an, da haben wir sehr abstrahiert, wir tun das an. Das ist ein Gedankenexperiment. In der Realität kann man das schwer beobachten, aber wenn das ein offener Waggon ist, durchaus, ne? Dann können Sie ja das messen, ne?
Also messen,
oder? Ja. Ja. Dann kann man das so messen. Und dann sagt man, ja, okay, die Gesamt, in Summe bewegt sich der mit 50 km/h an mir vorbei. Und jetzt, interessante Sache, genau diese Gedanken haben wir so Anfang des 20. Jahrhunderts durchgespielt mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen oder Licht. Und da haben sie dann auch Messungen gemacht. Ganz ein berühmtes Experiment, Michelson-Morley-Experiment. Und haben wir versucht, das Licht, weil sie die Erde bewegt sich ja um die Sonne. Das ist wie der Zug, nicht? Der fährt das Licht, fährt quasi auf der Erde mit, Lichtquelle. Und dann misst man die Geschwindigkeit in verschiedenen Richtungen und wollte man eigentlich feststellen, also, dass sich hier die Geschwindigkeit, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts ändert, weil sie ja einmal mit der Erde mitfährt, einmal gegen die Erde oder so. Und hätte sie irgendwas ändern müssen. Das kann man feststellen durch spezielle Experimente, Interferenzsachen. Und man hat immer festgestellt, die Geschwindigkeit des Lichts ändert sich nicht. Interessante Sache, ne? Auf einmal ist man da, was ich, V Erde plus Lichtgeschwindigkeit. Man hat immer nur Lichtgeschwindigkeit rausgekriegt. Man hat nie was anderes rausgekriegt. Man hat wild herumdiskutiert, wilde Diskrepanz, das kann man nicht verstehen. Wieso ist das so? Eigentlich sollte da eine Summe rauskommen, eine größere oder kleinere Geschwindigkeit. Das war immer die gleiche. Eine wilde Diskrepanz. Und dann hat der Albert Einstein gesagt, ja, vielleicht, wenn wir da keine andere Geschwindigkeit messen können, vielleicht ist diese Lichtgeschwindigkeit konstant. Eine absolute Konstante. Die ist immer gleich. Egal, in welchem Bewegungszustand sich die Lichtquelle befindet, die Lichtgeschwindigkeit ist im Zug, also wenn der Manfred im Zug die Taschenlampe einschaltet, die Lichtgeschwindigkeit misst, ist sie gleich groß, dass wir, wenn ihr draußen steht und das zuschaut, der Manfred schaltet ein, die Lichtgeschwindigkeit ist nicht Lichtgeschwindigkeit plus Geschwindigkeit vom Zug, die ist auch Lichtgeschwindigkeit. Völlig unlogisch, aber es ist so. Es ist eine Tatsache. Es ist wirklich so. Man hat das bewiesen und übrigens aus dem Grund, warum man das weiß und das berücksichtigt, deswegen funktionieren auch die GPS-Geräte gut. Das ist sonst würde hier ein Fehler in der Auswertung sein. Ja, also die Navigeräte. Ne? Das ist übrigens die einzige technische Anwendung, die die Relativitätstheorie berücksichtigt. Das ist die spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein. Ne? Das ist eine Tatsache. Aber wir haben da die Diskrepanz im Denken, in der Vorstellung. Wilde Diskrepanz. Man hat dann die Geschwindigkeit konstant gesetzt. Wie bringe ich aber jetzt das wieder zusammen? gibt es jetzt einen Widerspruch, weil das stimmt ja auch, oder? Das können wir ja auch messen. Ne? Was ändert sich jetzt? Was ist jetzt nicht konstant? Es kann nicht alles konstant sein. Ne? Jetzt ist die Zeit, jetzt haben wir aufgehört, die Zeit ist nicht konstant. Das ist also der Gag an der Sache. Das ist etwas, was wir uns einfach nicht vorstellen können, dass die Zeit, die persönliche Zeit, die von einem verstreicht, ist von der Geschwindigkeit abhängig, mit der er sich bewegt. Ich schreibe jetzt einfach das Ergebnis hin, die Zeit, das ist die Zeit von Manfred, der sich bewegt mit der Geschwindigkeit V, ist die Zeit von den Zuschauern mal Wurzel 1 minus Geschwindigkeit Quadrat durch Lichtgeschwindigkeit zu hören. Das kommt raus. Ja. Jetzt ist klar, was passiert, nicht? Weil die Lichtgeschwindigkeit so riesengroß ist, wird sie das bei den normalen Geschwindigkeiten, wo wir uns bewegen, merkst du keinen Unterschied. In Wirklichkeit aber ist das eine Tatsache. Auch wenn ich mich mit 5 km/h bewege, geht für mich verglichen zu euch die Zeit anders, langsamer. Völlig irrational, man kann es sich nicht vorstellen. Ja? Ich habe gesagt, ich will jetzt ein bisschen verwirren, durchaus absichtlich. Ja? Ja? Bei den Studenten in Graz habe ich die ganze Ableitung gemacht, bei der Predigt, für die Formel. Ist eigentlich ein Matura-Beispiel. Ja? Das ist nicht so aufregend. Ja? Nein. Was ich jetzt sagen will, man hat eine Diskrepanz gehabt. Wodurch haben wir die Diskrepanz auflösen können? Das ist die Wahrnehmung. Das ist eigentlich die Wahrnehmung. Und dass man drauf kommt, es ist eigentlich in Wirklichkeit anders, weil nicht die Zeit konstant ist, sondern die Lichtgeschwindigkeit ist konstant.
Die Zeit ist nicht konstant.
Ja? Die Zeit ist abhängig von dem, wie schnell du unterwegs bist. Ja. Das ist Realität. Das ist jetzt nicht eine mathematische Spielerei, das ist physikalische Realität. Unsere Welt funktioniert so. Das ist eine hypothetische Annahme, da bleibt die Zeit stehen für dich. Ja. Aber je schneller man sich bewegt, umso größer wird auch die Masse. Also das ist wirklich, es wird dann unendlich. Wenn du schaust, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, wird das dann null. Ne?
Aber hat das eine physische...
Ist so, kannst du messen.
Aber das ist ja dann so...
Ja,
ist das physisch dann da oder ist das nur mathematisch?
Nein, ja gut, Lichtgeschwindigkeit selber kann man nicht erreichen. Ne? Ja, die Masse unendlich wird. Es hat nicht nur jetzt ein Problem, dass wir es technologisch nicht zusammenbringen, dass wir nicht so viel Energie aufwenden können, sondern die Masse wird unendlich. Also das gibt es nicht. Ja? Das ist ein singulärer Punkt. Aber ich will jetzt nicht über Relativitätstheorie reden.
Ja,
schon.
Ist dann Relativitätstheorie überhaupt noch eine Theorie?
Das heißt das so, ja.
Aber es ist keine Theorie.
Ja, eigentlich, diese Zusammenhänge sind bewiesen, ja, natürlich.
Ja, dann ist es keine Theorie.
Ja. Aber sie heißt so, ne? Relativitätstheorie. Ja. Weil einfach die Ansatz war, damals heiße Diskussionen. Ja. Aber was mir eigentlich geht, ist, wie kann man die Diskrepanz auflösen? Das war eine Tatsache, das war die Wahrnehmung. Wie haben wir die Diskrepanz aufgelöst? Indem man nicht gesagt hat, die Zeit ist konstant, sondern die Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Das heißt, es war ein totaler Wechsel des Standpunkts. Völlig anders. Obwohl er der Wahrnehmung widerspricht, hat man gesagt, okay, irgendwann haben wir sich entschlossen dann im 20. Jahrhundert, wir wechseln den Standpunkt. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine universelle Konstante. Und dadurch haben wir diese ganzen Sachen, was man gesehen hat, hat man eigentlich erklären können. Auf einmal hat es keine Diskrepanz mehr gegeben. Obwohl man es sich schwer vorstellen kann, obwohl man es anders erlebt. Ne? Man man erlebt, ist, dass sich da die Summen bilden und dass die Zeit eigentlich konstant ist. Ist es aber nicht. Das heißt, die Frage ist, kommen wir wieder zurück zu der anderen Diskrepanz in der geistigen Welt. Dort verwirrt und da verwirrt, nicht? Aber mir geht es eigentlich um den Stand, um den Wechsel des Standpunktes. Welchen Standpunkt müssen wir wechseln? Hat nicht der Paulus auch von dieser Diskrepanz ganz deutlich gesprochen im Römerbrief? Also im 8. Kapitel, da steht ja alles drinnen. Ich möchte kurz auf das 7. Kapitel im Römerbrief eingehen. Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, damit meint also diese physische Wirklichkeit, die Realität, ne? Materie, dass in mir, in meinem Fleisch, in der physischen Realität, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Also da drin will ich eigentlich irgendwie, geht es nicht so. Ne? Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Da geht es also jetzt um Denken, Wollen und Tun. Und in Kapitel 7, Vers 24 sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Das heißt, ganz klar, der Leib, die physische Realität, läuft nach einem anderen Gesetz. Das ist das, was wir wahrnehmen. Wer wird mich erretten? Wer wird mich erlösen? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also wer wird mich erlösen? Jetzt sind wir genau bei der Tat von Jesus Christus, die da ja, die Erlösung bringt. Und im 8. Kapitel im Römerbrief, in Vers 13, sagt er, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, das ist das, was wir tagtäglich erfahren, was uns umgibt, was die Realität ist, was unsere Wahrnehmung ist. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, die Diskrepanz ist da. Der Paulus hat es ganz klar gesagt. Aber er sagt, das ist nicht die Realität. Das, was die physische Realität ist, nicht die letzte Wirklichkeit. Und die ist schon gar nicht konstant. Die große Konstante ist Gott selber. Die große Konstante ist Jesus Christus, der eine andere Realität dir erzählt. Der sagt, wie es wirklich ist. Diese geistige Realität. Und in dieser geistigen Realität, trotz der Diskrepanz zur physischen Realität, in dieser geistigen Realität, bist du das Kind Gottes? Bist du Priester? Bist du Licht? Bist du Salz? Bist du versiegelt? Und jetzt hast du aber immer noch diese andere Wahrnehmung da, die sagt, ja, wie gibt es denn das jetzt? Wie gibt es denn das jetzt? Und dann, weißt du, durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Im Gegensatz zu nach dem Fleisch leben. Das heißt, es geht dann um Lebensführung. Wie lebst du? Welche Wahrheiten oder ja, nach welcher Wahrheit lebst du? Was wodurch werden meine Taten bestimmt? Was steuert einen Menschen? Sind es nicht sein Denken und seine Überzeugung letztendlich? Ich glaube, ich bin überzeugt davon, letztendlich, wenn man es ganz trocken sieht, der Lebensstil jedes Menschen wird letztendlich durch sein Denken und seine Überzeugung geprägt. Oder? Es geht gar nicht anders. Und wenn jetzt der Paulus schreibt, durch den Geist die Taten des Fleisches töten, dann meint er das, wir haben den Heiligen Geist gekriegt, weil wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben. Und das heißt, wie Jesus gepredigt hat, Umdenken, Umkehr. Überzeugt euch, erkennt die Wahrheit, die ich euch predige, hat Jesus gesagt. Und lebt nach dieser Wahrheit. Er wollte nicht, explizit nicht, wieder irgendwelche Regeln aufschreiben. Das ist die Geschichte des alten Bundes. Das war die Lehre, dass es so eben nicht geht, wenn von außen etwas, ein Regelwerk aufgeschüttet werden soll, das beweist nur, dass es so nicht geht. Es hat auch gar nichts anderes beweisen sollen, schreibt der Paulus ein paar Kapitel vorher. Jesus will es anders machen. Er will wirklich das Herz, die Gedanken, die Ideen, die Erkenntnis der Menschen von innen her ändern. Das ist dieses Erlösungswerk, das er angefangen hat und das der Heilige Geist bewirkt. Das heißt Umdenken, erkennen, nein, nicht das ist wahr, sondern das ist wahr. Nicht die Welt ist die Konstante, nicht das ist die Tatsache, Gott ist die Konstante. Und wenn Gott sagt, ich habe das so beschlossen, dann hat das Gott so beschlossen. Und was sagt denn Jesus im Matthäus-Evangelium, seine Jünger, wie sie ihn fragen, ja Herr, wann wirst du kommen und wann wird das alles sein? Dann sagt er ihnen, was alles passieren wird und weist sie darauf hin, wachsam zu sein, weil bis zum Ende werden die Menschen das nicht wahrhaben wollen, dass Gott, und wann er kommt, eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen wird. Die Erde wird vergehen, die Elemente werden vergehen, die Sterne werden vom Himmel fallen, steht dort. Die Physik, so wie wir sie kennen, ist keine Konstante. Die Welt, wie wir sie kennen, ist keine Konstante. Die Wahrheit der Welt ist keine Konstante. Das ist eine willkürliche Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist somit keine Wahrheit. Die Erfahrung sage jetzt einmal, ich bin zum Glauben gekommen 1983 oder irgend sowas. Die Erfahrung aus den Jahren davor hat mich eher belogen. Die konnte ja keine Beweise liefern. Die Gesellschaft liefert dir Scheinwahrheiten. Es liefert dir ein System, von dem wir gerade erleben, dass es gerade am Zusammenbruch ist. Ne? Das ist super. Auf das soll ich jetzt bauen? Es kann nicht funktionieren. Warum? Was sind die Werke des Fleisches? Das lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 5. Die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen, und dergleichen. Das sind sehr drastische Worte, aber wenn man so ein bisschen übersetzt, das findet eins zu eins statt. Das gibt uns Unzucht, Unreinheit. Sexuelle Ausschweifung ist doch ganz, ganz wichtig momentan in unserer Gesellschaft, oder? Jeder, wie er will, so oft er will und mit wem er will. Das ist Freiheit. Das soll Freiheit sein? Ausschweifungen. Götzendienst. Was ist Götzendienst? Götzendienst, wenn was anders für mich heilig ist, außer der heilige Gott. Was ist denn heilig für die Leute heutzutage? Ja, zum Beispiel. Mir gefällt eine Stelle aus der Offenbarung super gut zu diesem Thema Götzendienst. Das ist so wichtig, obwohl es auch schon fast 2000 Jahre alt wird. So, und jetzt bin ich wieder da. Genau. Offenbarung, Kapitel 9, Vers 20. Da sind wir bei den Posaunen. Ne? Und der Vers 20 diesbezüglich sehr gut. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, also von den Werken des Fleisches, von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten, die bösen Geister. Und jetzt, und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen. Was ist denn das heutzutage? Der BMW? Das Haus? Schmuck? Was weiß ich? Vermögen? Ja? Dafür sind die Menschen bereit, alles zu tun. Und ihre Persönlichkeit aufzugeben. Zauberei, Unzucht, Dieberei. Was ist es denn anders als Dieberei, wenn heutzutage ein Topmanager ein Monatsgehalt hat, das ja mehr ist als ein anderer Arbeiter im ganzen Jahr verdient und auch leben muss mit Familie? Kann das sein, dass ein Mensch 10, 15 Mal so viel wert ist als ein anderer? Ganz ehrlich? Hat der kein schlechtes Gewissen? Ich weiß es nicht. Und wenn er Leute raus hat, kriegt er Prämie, weil er die Kosten senkt der Firma. Ne? Ist das nicht Dieberei? Ich weiß es nicht. Ne? Hingegen der Frucht des Geistes ist Liebe, auch Galater 5, gleich nachher. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Wenn du mit den Punkten heute daherkommst und irgendwo redest, dann ja, aber jetzt ist die Sache, was ist mir jetzt wichtig? Ne? Was ist meine Motivation im Leben? Ne? Und das sagt dann der Paulus in Kapitel 8, Römerbrief, durch den Geist die Taten des Fleisches töten, so werdet ihr leben. Und in Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das heißt, wodurch kennen wir die Kinder Gottes? Nicht in erster Linie dadurch, dass sie sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Ja, ich glaube eh an Gott. Aber am Tun, Handeln, am Lebensstil merkt man nichts, das gibt es nicht. Welche Überzeugung hat der dann? Welche der Geist Gottes treibt, da geht es wirklich um Leben. Wie lebst du? Was motiviert dich? Was treibt dich wirklich? Was ist dir wichtig? Wo sind deine Werte? Und jetzt ist natürlich eins, Jetzt ist natürlich eins, man meint dann, ja okay, oder man könnte meinen, ja okay, dann mache ich automatisch, ich bekehre mich, ich nehme Jesus auf und ich habe den Heiligen Geist und jetzt mache ich alles richtig. Das ist nicht gemeint, wo nicht der Geist Gottes treibt. Das ist das Ziel, aber das wird nicht sofort passieren können. Das wird nicht passieren können. Ich bin nach wie vor in der physischen Welt. Ich hatte vorher ein anderes Leben. Ich habe einen Hintergrund, ich habe eine Vergangenheit, da kann ich nicht von heute auf morgen die überhaupt nicht mehr haben. Das kann nur eine Entwicklung sein, oder? Es kann doch nur eine Entwicklung sein. Und es geht nicht darum, keine Fehler mehr zu machen. Überhaupt nicht. Der Paulus schreibt an die Philipper im ersten Kapitel. Und ich bin im Vers 6, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das hat einen Anfang gegeben, der in euch angefangen hat, das gute Werk, das bewirkt der Heilige Geist natürlich, es fängt an, ich denke um, ich merke auf einmal, aha, eigentlich ist was anderes wichtig und dem soll ich nachstreben, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6. Dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Da steckt der Zeitraum drin, da steckt der Entwicklung drin. Ich gehe meinen Weg mit Jesus, ich habe umgedacht, mir sind andere Dinge wichtig als den Menschen um mir, das fällt mir auf. Und ich mache viel Fehler. Jede Menge. Immer wieder. Ab und zu mache ich auch was richtig. Aber ich mache jede Menge falsch. Und ärgert mich immer wieder. Und es geht nicht darum, jetzt, dass man nichts mehr falsch macht in erster Linie. In erster Linie geht es darum, wie gehst du damit um? Was denkst denn du jetzt drüber? Was ist deine Motivation? Was steckt in mir drinnen? Wo habe ich meine Werte und wer sagt mir, was richtig und falsch ist? Und jetzt hast du was gemacht, was genau dieser physischen Welt, dieser Maschinenwelt ist. Das ist ja die Wahrnehmung, diese reale Wahrnehmung. Man kann nicht sagen, dass die Welt nicht so funktioniert, wie sie funktioniert. Es läuft ja so. Und wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du. Geht nicht anders. Ist eine Tatsache. Aber wie gehe ich damit um? Im 1. Johannes, erster Brief des Johannes, schreibt der Johannes in Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, was sage ich denn? Sage ich, ich bin sündlos, ich mache nie einen Fehler? Oder sage ich, weil ich Kind Gottes bin, und weil das so dasteht, per Definition ist das, was ich mache, richtig, weil ich Kind Gottes bin? Soll ich das irgendwie schönreden, irgendwie gutreden? Ja, ist eh okay. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und im zweiten Kapitel, Vers 1, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Das heißt, wie gehe ich mit dem um und was sind meine Werte, wenn ich zu dem stehe, was ich gemacht habe? und sage, ja, das war jetzt eigentlich verkehrt. Und das versuche ich das nächste Mal besser zu machen. Dann ist der Treiber in mir der Geist Gottes. Und wenn ich sage, das war eh eigentlich okay, das machen eh alle, dann treibt mich der andere. Und treibt mich der Geist der Welt. Also es geht nicht darum, alles richtig zu machen, das wird den Menschen nicht gelingen, das wäre eben die große Lüge jetzt, zu sagen, als Kind Gottes mache ich alles richtig. Aber als Kind Gottes treibt mich der Geist Gottes und ich erkenne, was ich falsch mache. Und ich habe ein Problem damit. Und ich kann das, ich soll das, ich darf das bekennen vor Gott. Weil er, genau dafür ist Jesus gestorben. Genau um das ist er gegangen. Natürlich machen wir die Fehler. Aber wenn wir sehen, dass uns das Probleme macht, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Dass uns unsere Fehler Probleme machen, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Dann treibt uns der Geist Gottes. Und jetzt noch ein Fehler oder ein Problem, das ich erkenne bei vielen Christen, bei mir auch. Man hat oft so Beispiele, nicht? Man sieht andere und sagt, boah, der ist ja viel besser als ich. Wer bin ich schon verglichen zu dem? Oder umgekehrt, aber ich bin ja längst nicht der Schlechte. Da gibt es noch andere, ich glaube gar nicht, ob der gläubig ist eigentlich. So verlott. Beide Richtungen sind verkehrt. Sich vergleichen mit anderen ist ganz verkehrt. Weil Gott, der Heilige Geist, hat einen individuellen Plan mit jedem Einzelnen, ein individuelles Programm mit jedem Einzelnen. Und Gott will gar nicht, dass man sie vergleicht. Nicht bei dem Beispiel mit den 10 Talenten. Ja, eine kriegt eins und zwei und fünf und geht es nicht darum, ist nicht der Bessere, der Wichtige, der die meisten kriegt und dann am meisten Gewinn hat, sondern es geht darum, dass überhaupt damit gearbeitet wird. Der Ausgangspunkt ist bei jedem individuell. Und sage ich, jeder hat einen Hintergrund. Ich kenne den Hintergrund nur von mir, ich kenne den Hintergrund, den wirklichen Hintergrund von keinem anderen. Und das ist alles relativ. Jeder hat eine andere Ausstattung, andere Probleme, ein anderes Pinkel zu tragen. Jeder hat seinen eigenen Kampf mit den Fehlern, die er macht. Jeder macht seine eigenen. Wichtig ist nur, dass er sich auch eingesteht und sagt, lieber Gott, das war jetzt eigentlich total verkehrt. Aber du hast auch gesehen, ich habe nicht anders können, weil ich ein blöder Hund bin. Bitte helfen, dass ich das nächste Mal besser machen kann. Und keine Blicke auf andere, die eventuell besser oder schlechter sind. Oder, man weiß es nicht, von welchem Level die ausgehen. Das wäre so ähnlich, wenn jetzt da, wo sie ein Handel herlegt mit was ich, 20, 30 Kilo und sagt so, und Schatz, ich kann die relativ leicht stemmen und ein anderer ist nur dann gleich gut, wenn er das auch relativ genauso leicht stemmen kann. Völliger Blödsinn, hat ganz andere Ausstattung von Haus aus, Muskulatur oder so. Frauen werden sich in dem Fall in alle Fälle schwerer tun, wenn es um Körperkraft geht. Also das wäre völliger Blödsinn, sich da zu vergleichen. Wichtig ist nur, dass jeder seinen Weg mit Gott geht. Jeder sich vom Geist Gottes treiben lässt. Nicht vom Geist von irgendwelchen anderen Menschen, die irgendwelche Ideen haben, sondern vom Geist Gottes treiben lässt. Dann ist er Kind Gottes und man wird es in seinem Leben erkennen. dass sich was ändert zu vorher, dass es sich entwickelt, dass sie irgendwas tut, aber nicht in Relation im Vergleich zu anderen Menschen. Nur in der Entwicklung jedes Einzelnen individuell. Am Schluss möchte ich noch einen Vers vorlesen, aus Matthäus 7, Vers 21. Da sagt Jesus selber, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Also ums Reden geht es nicht. Sondern die, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Lassen wir uns treiben vom Geist Gottes. Amen.